Wir hören andächtig die Worte der heiligen Lesung aus dem ersten Brief des heiligen Apostel Paulus an die Thessaloniker am heutigen zweiten Fastensonntag. Brüder, wir bitten und ermahnen euch im Herrn Jesus. Wandelt so, wie wir euch zu wandeln gelehrt haben, damit ihr Gott gefallet und immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Vorschriften ich euch im Namen unseres Herrn gegeben habe. Das ist ja der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch reinhaltet von Unzucht, dass ein jeder von euch seine Ehefrau in Heiligkeit und Ehre zu besitzen wisse, nicht in sinnlicher Leidenschaft wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Keiner übervorteile seinen Bruder oder benachteilige ihn im Geschäfte, der Herr recht all das, wie wir euch schon früher gesagt und eingeschärft haben. Gott hat uns ja nicht zur Unlauterkeit berufen, sondern zur Heiligkeit in Christus Jesus, unserem Herrn. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist Matthäus. In jener Zeit nahm Jesus den Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie abseits auf einen hohen Berg. Dort ward er vor ihnen verklärt. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie Schnee. Und siehe, es erschienen ihnen Moses und Elias und redeten mit ihm. Da nahm Petrus das Wort und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein für uns. Willst du, so wollen wir hier drei Hütten bauen, dir eine, dem Moses eine und dem Elias eine. Und siehe, während er noch redete, überschattete sie eine lichte Wolke. Und eine Stimme erscholl aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Ihn sollt ihr hören. Als die Jünger dies vernahmen, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat hinzu, rührte sie an und sprach: Steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Während sie dann vom Berge herabstiegen, gebot ihnen Jesus: Saget niemand etwas von der Erscheinung, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, so setzen wir also unser Fasten fort in dieser kommenden zweiten Fastenwoche. Denken wir daran, dass wir diese Opfer des Fasten, das ja durchaus auch wehtun soll, weil sonst wäre es keine richtige Fastenzeit, dass wir diese Opfer aufopfern als Sühne für unsere Sünden, für die Sünden der ganzen Menschheit. Denken wir daran, dass wir hier unseren Willen stärken können, unsere Leidenschaften unter Kontrolle bringen können, lernen können, mit unserem Willen zu regieren und nicht von den Leidenschaften regiert zu werden. Wie wir heute auch sehr schön gehört haben vom heiligen Paulus, die Beispiele, die er angesprochen hat hier in seiner Lesung. Dann die Selbstlosigkeit können wir auch sehr schön üben, dass wir lernen, Dinge zu tun, ohne irgendwie selbst etwas davon zu tragen, davon zu haben. Denn immer wieder schleicht sich unser Egoismus, unsere Selbstsucht ein und wir suchen doch immer wieder auch uns selber zumindest teilweise. Und da können wir in der Fastenzeit hier schön üben, Akte der reinen Liebe zu Gott zu vollbringen, wo wir wirklich nur Gott suchen und unsere Liebe zu ihm zeigen wollen. Und das Vierte, was wir auch noch bedenken wollen, ist, dass wir uns auf das Überirdische wieder besinnen können. Jetzt, wo wir auf das Irdische verzichten, durch die kleinen Opfer, durch die Entsagung, dass wir daran denken, wie Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, dass wir wieder uns daran erinnern, an das Überirdische, dass das eigentlich das wahre, bleibende, ewige, Lebensspendende ist. Und heute hören wir von der Verklärung Jesu. Die kann uns auch eine Lehre sein. Wir hören ja die Reaktion des heiligen Petrus, die so typisch ist für ihn, für seinen Charakter, dass er hier gleich drei Hütten aufschlagen will. Interessanterweise, wie wir wissen, vergisst er sich selber hier vor, weil er so eingenommen ist von dieser Erscheinung, dass er hier drei Hütten bauen will, weil es ihm so gefällt, logischerweise, der Zustand der Herrlichkeit Jesu Christi, wo Jesus seine Gottheit durchscheinen lässt. Aber da kommt die Stimme aus dem Himmel. Und bei Lukas lesen wir ja auch, dass Elias und Moses mit Jesus über sein Leiden geredet haben, dass er bald in Jerusalem erleiden werden soll. Und jetzt erschallt auch die Stimme aus dem Himmel: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe, ihn sollt ihr hören. Das heißt, die Stimme reißt sie wieder heraus und sagt ihnen: Ihr seid nicht dafür da, hier auf Erden, dass ihr immer dieses geistige Hochgefühl und diese geistige Tröstung erleben könnt. Gott schenkt sie uns gelegentlich und dafür sollen wir dankbar sein, uns darüber freuen. Aber wir müssen auch bereit sein und damit rechnen, dass Zeiten kommen, wie auch für die Apostel hier, wo sie mit Jesus im Garten von Gethsemane sein müssen und oder sind. Und so werden auch die Apostel hier wieder herausgerufen und dann heißt es, sie sahen niemand als Jesus allein. Nur Jesus allein stand da und so auch für uns. Eigentlich, es soll uns nicht um unsere eigene Tröstung gehen, sondern um Jesus, um Gott allein, wie die heilige Theresia von Avila so schön sagt, Gott allein genügt. Und so ist dieses Tabor-Ereignis ein typisches Ereignis vielleicht für Dinge, die wir auch erleben dürfen im Leben, geistige Tröstungen, aber die uns eigentlich, so wie die Apostel hier auch, vorbereiten sollen und an die wir denken dürfen dann und sollen, wenn in schwierigen Zeiten, in Zeiten der Dunkelheit. So sollte ja auch dieses Ereignis den Aposteln, gerade den drei Aposteln, die Jesus hier mitgenommen hat, das waren ja die drei, die er später auch im Garten, im Ölgarten mit sich genommen hat, die ihn so haben leiden sehen und Blutschwitzen haben sehen. Diese selben Apostel sollten dann in dem Augenblick auch daran denken, nein, wir haben ihn ja gesehen. Wir haben seine Gottheit durchscheinen, erscheinen sehen. Wir haben die Stimme vom Himmel gehört, dass dieser der Sohn Gottes ist und auf den wir hören sollen. Und wir haben Moses und Elias sprechen hören mit ihm. Das gab uns die Bestätigung, dass Jesus nicht einer kommt, der für sich selber kommt, mit einer neuen Botschaft kommt, sondern dass Jesus die Erfüllung des alten Gesetzes und der Propheten ist, wie er immer wieder sagt. Ich möchte heute auch noch als zweiten Teil einen kleinen Blick werfen auf eine schöne Ansprache von Bischof Fulton Sheen, den ihr sicher auch alle kennt. Es war ein sehr berühmter amerikanischer Bischof, der in der Mitte des 20. Jahrhunderts sehr bekannt war und bekannt geworden ist durch seine Radio- und Fernsehansprachen, die zum Teil sehr eindrucksvoll auch sind. Manche sagen, dass er dann auch auf die Änderungen des Zweiten Vatikanums sozusagen hereingefallen ist und die umgesetzt hat, aber es scheint so, dass er das am Ende seines Lebens auch dann gesehen hat, dass das falsch war und dass er das auch in gewisser Weise bereut hat. Hier eine Ansprache, eine Radioansprache von 1947, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die, wie ich finde, sehr schön ist, auch für unsere Situation, für unsere Zeit, weil die geht auch jetzt gerade viel im Internet herum. Sie ist fast prophetisch, kann man sagen, was er hier sieht und kann uns helfen, vielleicht unsere Zeit auch besser zu verstehen. und besser zu durchschauen. Er sagt, wir sind am Ende des Kapitels der Postrenaissance angekommen, das den Menschen zum Maß aller Dinge macht. Das ist etwas, was wir auch sehen heute, dass der Mensch der Mittelpunkt ist, dass der Mensch das Maß ist, dass der Mensch sogar Recht gibt, dass der Mensch, dass abgestimmt wird und dass die Menschen abstimmen dürfen über das, was Recht oder Unrecht ist, was gut und böse ist. Und das setzt ja eigentlich den Menschen streng genommen an die Stelle Gottes, dass er entscheiden darf, was für ihn Recht und Unrecht ist. Das Grunddogma der modernen Welt ist unter anderem die Auflösung der Vernunft. Oder die Idee, dass der Sinn der menschlichen Vernunft nicht ist, die Bedeutung und das Ziel des Lebens zu entdecken, nämlich die Rettung der Seele, sondern der Sinn der menschlichen Vernunft ist nur, es ist in der modernen Welt, nur neue technische Mittel zu erfinden, um diese Erde zur Stadt des Menschen zu machen und die Stadt Gottes abzulösen. Das zeigt uns sehr schön, wofür eigentlich unsere Vernunft da ist. Unsere Vernunft ist eigentlich dafür da, die Bedeutung und das Ziel unseres Lebens uns zu sagen und uns zu zeigen. Wo ist das Ziel meines Lebens? Was ist das größere Ziel meines Lebens? Der größere Zusammenhang, das größere Bild, das meinem Leben Sinn gibt. Aber heute wird die Vernunft nur dazu gebraucht, diese Welt hier einzurichten als Stadt des Menschen und die Stadt Gottes abzulösen. Der Antichrist wird nicht so genannt werden. Der Antichrist wird nicht so genannt werden, sonst hätte er keine Anhänger. Der Teufel kommt nie daher mit einem Schild auf seiner Brust, dass er der Teufel sei, denn sonst hätte er keine Anhänger. Und so auch der Antichrist, der gegen Christus arbeiten wird, dass der ein Reich aufbauen wird, gegen Christus und ohne Christus und gegen Christus, muss man sagen, kommt nicht so daher mit seinem Namen. Er wird keine roten Strumpfhosen tragen, sagt er hier, nicht Feuer speien und keinen Dreizack tragen, wie wir es eben kennen aus den Bildern, wie der Teufel oft dargestellt wird. Diese Maskerade hat dem Teufel in der Vergangenheit geholfen, die Menschen zu überzeugen, dass er nicht existiere. Denn er weiß, dass er nie so stark ist, wie dann, wenn die Menschen glauben, er existiere nicht. Deswegen will der Teufel ja auch immer, dass wir nicht an ihn glauben, weil er dann umso mehr Kraft hat. Je weniger der Mensch ihn kennt, desto mehr Macht hat er, sagt er. Gott hat sich genannt, ich bin, der ich bin. Der Teufel nennt sich ich bin, der nicht ist. Und wir sehen natürlich heute auch, wie wenig ernst das Böse genommen wird oder der Teufel, der Satan als der Gegenkämpfer Gottes genommen wird. Nirgendwo in der Heiligen Schrift wird der Teufel als Dummkopf beschrieben. Vielmehr als gefallener Engel, als Fürst dieser Welt, dessen Aufgabe es ist, uns zu sagen, dass es keine Welt jenseits der Sichtbaren gibt. Um uns immer wieder zu sagen, dass wir uns hier besinnen sollen oder dass wir uns hier konzentrieren sollen auf das Irdische und das Überirdische vergessen. Seine Logik ist einfach. Wenn es keinen Himmel gibt, dann gibt es auch keine Hölle. Wenn es keine Hölle gibt, dann gibt es auch keine Sünde. Wenn es keine Sünde gibt, dann gibt es auch kein Gericht. Und wenn es kein Gericht gibt, dann ist Böse gut und gut böse. Aber vor allem sagt uns unser Herr, dass der Teufel ihm selber sehr gleichen wird. So sehr, sagt Jesus, dass wenn Gott die Zeit nicht abkürzen würde, er vielleicht sogar die Auserwählten täuschen würde. Wie wird er also kommen in dieser neuen Zeit, um Anhänger für seine Religion zu finden und zu gewinnen? Er wird kommen, sagt Fulton Sheen hier, er wird kommen, getarnt als der große Menschenfreund. Er wird von Frieden sprechen, von Wohlstand und Fülle. Nicht als Weg und Mittel, uns zu Gott zu führen, sondern als Selbstzweck. Das heißt, wir dürfen natürlich auch Wohlstand, oder das heißt, wir dürfen auch uns darum bemühen, dass wir die Welt so einrichten, dass wir hier gut leben können und dass wir die Aufgabe hier unsere Aufgabe hier auf Erden gut erfüllen können. Wir sollen das Leid bekämpfen natürlich, wir sollen den Hunger bekämpfen und so weiter und so fort. Aber das sind alles Wege und Mittel, damit wir den eigentlichen Weg gehen können, das eigentliche Ziel erreichen können, unsere geistige Erhebung zu Gott. Aber hier in der neuen Zeit, der Antichrist oder der Teufel wird kommen, den Wohlstand und die Fülle zu predigen, und zwar als Selbstzweck, als etwas, was wir als letzten Zweck erreichen sollen und wonach wir streben sollen. Er wird Bücher schreiben über eine neue Idee von Gott, eine Idee, die sich anpasst an die Weise, wie die Menschen leben. Und wir sehen immer mehr auch heute, wie die Menschen sich ein Bild von Gott machen nach ihrer Vorstellung. Er wird den Glauben an die Astrologie und ein Bild machen von seiner Lehre und von seinem Willen und von seinen Geboten nach ihrer Vorstellung. Er wird den Glauben an die Astrologie lehren, damit nicht der freie Wille, sondern die Sterne verantwortlich sind für die Sünde. Er gibt den Menschen etwas, worauf sie die Schuld schieben können, damit sie nicht mehr die Schuld bei sich suchen müssen, sondern, und Astrologie steht hier vielleicht, kann man auch sagen, allgemein für alles, wo die Menschen dann die Schuld suchen, den Sachen, dass sie irgendwie schon bestimmt sind durch ihre, was sie erlebt haben oder durch verschiedene Umstände, dass sie nichts dafür kommen können, wie sie leben. Er wird die Menschen dazu bringen, in Scham zu versinken, wenn ihre Mitmenschen sagen, sie seien nicht aufgeschlossen und liberal. Das ist auch ein Schlagwort heute, aufgeschlossen zu sein, offen zu sein und liberal zu sein. Er wird so aufgeschlossen sein, das ist sehr interessant hier, dass er Toleranz mit Indifferenz, also Gleichgültigkeit gegenüber wahr und falsch gleichsetzt. Das sehen wir auch immer mehr, es wird immer von Toleranz geredet und eigentlich, was gemeint ist, ist Indifferenz, ist Gleichgültigkeit, ist Akzeptanz, dass wir auch das Böse als gut gelten lassen und annehmen. Toleranz heißt, dass wir das Böse als Böses bezeichnen, aber nicht mit Gewalt dagegen vorgehen, sondern Akzeptanz bedeutet, dass wir das Böse als gut bezeichnen. Und so wird heute immer wieder von Toleranz geredet, aber eigentlich Akzeptanz gemeint. Selbst, wie ich schon oft gesagt habe, wie wir wissen, in den Konzilsdokumenten Dignitatis Humana über die Religionsfreiheit, wo auch dem Irrtum, dem Bösen, ein Recht zugesprochen wird und wo auch die Akzeptanz und die Gleichwertigkeit von Böse und Gut gelehrt wird von der modernen, von der neuen Kirche. Und da sehen wir, wessen Geisteskind die moderne Kirche ist. Er wird Religion benutzen, um Religion zu zerstören. Auch das kann man eigentlich sehr schön zusammengefasst hier, dass die moderne Kirche diese Fassade des Glaubens, des katholischen Glaubens benutzt, um den eigentlichen katholischen Glauben auszuhöhlen und zu zerstören und zu immer mehr zu verdrängen und zu vernichten. Er wird sogar von Christus sprechen, das ist auch schön gesagt, interessant gesagt, er wird sogar von Christus sprechen und sagen, dass er der größte Mensch sei, der je gelebt hat. Das ist auch das oft, was die Menschen täuscht, wenn die moderne Kirche so positiv über Christus spricht. Aber eigentlich spricht sie ihm die Gottheit ab, wenn man mal genauer hinsieht. Inmitten all dieser scheinbaren Liebe für die Menschheit und seiner schönen Rede von Freiheit und Gleichheit hat Satan oder hat dieser Antichrist ein großes Geheimnis, das er niemandem verraten wird. Er wird nicht an Gott glauben. Und weil seine Religion die Bruderschaft aller Menschen ohne die Vaterschaft Gottes sein wird, laufen auch die Erwählten Gefahr, getäuscht zu werden. Das erleben wir auch heute, die Bruderschaft aller Menschen ohne die Vaterschaft Gottes. Ein humanistischer Zusammenhalt der Menschen, ohne daran zu denken an die Vaterschaft Gottes, dass die Menschheit einen Vater hat, ohne dabei Gott zu vergessen. Er wird eine Gegenkirche errichten, die Nachäffung der wahren Kirche sein wird. Wie gesagt, das hat er alles hier 1947 gesprochen. Er wird eine Gegenkirche errichten, die Nachäffung der wahren Kirche sein wird. Denn er, der Teufel, ist der Affe Gottes. Der Teufel versucht immer Gott nachzuahmen und zu sein wie Gott. Aber irgendwo sieht man dann doch den Fehler. Und so wird er auch eine Gegenkirche errichten, mit der er die Kirche Gottes, mit der er die Kirche Christi nachahmt. Sie, die Gegenkirche, diese Gegenkirche wird alle Eigenschaften der wahren Kirche haben, also äußerlich gesehen, dem Anschein nach, aber umgedreht und entleert ihres göttlichen Inhalts. Das ist eigentlich sehr schön zusammengefasst hier. Äußerlich gesehen wird diese Gegenkirche ausschauen wie die wahre Kirche, wird alle Eigenschaften haben, die Sakramente, die Riten, die Messe, die Gebäude und Kleider, Gewänder. Aber sie wird umgekehrt sein, weil der Teufel immer genau alles umgekehrt macht wie Gott. Wir kennen ja das Kreuz, das auf dem Kopf steht. Und entleert ihres göttlichen Inhalts. Sie wird leer sein. Da wird keine Substanz mehr darin sein, logischerweise. Kein Leben, kein göttliches Leben, kein ewiges Leben, keine göttliche Kraft. Sie wird der mystische Leib des Antichristen sein, der äußerlich ganz dem mystischen Leib Christi gleichen wird. Das ist ganz kurz hier zusammengefasst, ein Auszug aus der Rede, die es leider nur auf Englisch gibt, auf YouTube auch, von Bischof Fulton Sheen von 1947, eine Radioansprache. Und wie gesagt, geht auch heute sehr viel rum, eben weil es so eine prophezeiende Rede eigentlich ist, eine, wie er schon gesehen hat, klar gesehen hat, wie das einmal ablaufen wird und was der Teufel einmal machen wird und wie er mit dem Antichristen hier eine neue Kirche aufbauen wird. Und das zeigt uns eben auch, dass es hilft uns auch in der heutigen Zeit, uns zu orientieren und hilft uns klar zu sehen in der heutigen Zeit. Wir aber wollen in der wahren Kirche bleiben, wir wollen da bleiben, wo die wahre göttliche Kraft fließt, wo die wahren Sakramente, wo das wahre göttliche Leben noch herrscht, wo die wahren Sakramente gespendet werden und die ganze Lehre Christi ohne Abstriche gelehrt wird. Und so bringen wir Gott jetzt dieses Opfer dar, danken wir ihm, dass wir hier da sein dürfen bei diesem göttlichen Opfer, wo wir neue Kraft schöpfen dürfen, wo wir das einzige Opfer, das sühnende Kraft besitzt, aus dem auch alle Opfer des alten Bundes ihre Kraft geschöpft haben, das Opfer des neuen und ewigen Bundes. Bringen wir jetzt Gott dar und da beten wir abschließend mit der Sekret, wir bitten dich, Herr, schaue versöhnt auf die hier dargebrachte Opfergaben, damit durch sie unsere Hingabe und unser Heil gefördert werden. Wir können hier also wachsen an Hingabe zu Gott und natürlich unser Heil wird gefördert durch dieses ewige, unendliche Opfer Jesu Christi. Und in der Postkommunio beten wir, in Demut bitten wir dich, allmächtiger Gott, verleihe denen, die du mit deinen Sakramenten erquickest, die Gnade, auch durch wohlgefälligen Wandel dir würdig zu dienen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht, in der Einheit des Heiligen Geistes, Wort von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.